Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Florian Heierick. Gastgeber ist Andreas Bomba. Florian Heierick ist Musiker, Musikwissenschaftler und in diesem Jahr gilt seine Liebe, seine Aufmerksamkeit dem Werk eines Komponisten namens Christoph Graupner. Manche nennen diesen Komponisten auch den hessischen Johann Sebastian Bach. Ist das angemessen?
Ja und jein, konnte man sagen, weil das ist natürlich sein Schicksal, immer gemessen werden an Bach und das ist für keiner eigentlich sehr angenehm, weil seine Musik ist sehr wichtig, weil er so hintergestellt ist und wir eigentlich ja kaum wissen, was er geschrieben hat und wie viel und welcher Stil und so weiter. Aber das erste Stück wird dann unmittelbar mit Bach verglichen und dann ist es fast gestorben, weil bachische Musik ist es nicht. Es ist andere Musik.
Ja.
Besser oder weniger gut, das will ich gar nicht sagen und will ich auch nicht hören, weil Vergleichungen, das ist nicht so angenehm. Aber es ist andere Musik. Und meine Liebe, der zum Glück nicht nur dieses Jahr ist, aber schon lange vorher und ich hoffe auch lange nachher noch da ist für seine Musik, gilt eigentlich vor allem, dass das meine Ansichten über Barockmusik, wo ich schon längst da beschäftigt war mit allerhand Musik, dass das meine Ansichten über Barockmusik doch sehr geändert hat. Das heißt, wir sind ja so durchdrungen von Bach und wir haben die Meinung manchmal, dass seine Kriterien, seine Musik maßgebend ist für Barockmusik und das war es eben nicht. Er war eine Ausnahme, eine positive Ausnahme, in vielen Sachen auch eine etwas merkwürdige Ausnahme, wie wenig er geschrieben hat, wie kompliziert er die Sachen geschrieben hat. Aber wir denken heutzutage, so soll es sein, Barockmusik. Aber so war es eben nicht, wenn wir sehen, quantitativ, Telemann mit seinen 3000 Werken, Graupner mit seinen 3000 Werken. Ganz anders.
Ja. Wir müssen einen Blick auf die Lebensdaten werfen, um diesen Komponisten Christoph Graupner richtig einordnen zu können. Der wurde 1683 geboren und starb 1760.
Ja.
Johann Sebastian Bach wurde 1685 geboren und starb 1750.
So.
Georg Friedrich Händel wurde auch 1685 geboren, starb 1759. Telemann ist ein bisschen älter.
81, 67.
Aber ist im Grunde, gehört auch in diese Reihe.
Ja, das ist diese gleiche Generation.
Absolut. Wir in Deutschland haben Bach als den Gott der Musikgeschichte.
Wir in Belgien auch.
Georg Friedrich Händel ist eher ein englischer Komponist. Das wollten die Deutschen auch lange nicht wahrhaben.
Ja. Telemann. Katholisch, italienisch, englisch.
Ja.
Das ist alles ein bisschen außerhalb dann, ja.
Telemann gilt als Vielschreiber in Anführungszeichen. Sie haben den Umfang seines Werks genannt.
Ja.
Und Graupner fällt da ein bisschen hinten runter.
Unbekannt.
Er ist gestorben in Darmstadt.
Ja.
Welche Beziehung hat er zum Darmstädter?
Er hat dort 40 Jahre gearbeitet. Und das ist eine sehr enge Beziehung. Und 40 Jahre gearbeitet im direkten Auftrag vom Landgrafen, also am Hof. Und da ist er so in Privat, könnte man sagen, Privatauftrag. Und dort ist er 40 Jahre geblieben und hat da erstmals Opern geschrieben, aber dann an einem bestimmten Moment nur noch Kantaten, geistliche Kantaten für die wöchentliche Gottesdienste und hat so jede Woche eine Kantate geschrieben und das ist noch alles aufbewahrt. So haben wir jetzt noch den Zugang auf 1418 geistliche Kantaten.
Aufbewahrt heißt, das ist handschriftlich, wurde
handschriftlich
wenig gedruckt
autograf,
in dieser Zeit?
Mit allem Stimmenmaterial und alles dazu.
Und das liegt wo?
Alles in Darmstadt.
Also
Universität und Landesbibliothek Darmstadt.
Also ist Darmstadt nicht nur eine Stadt der neuen Musik und des Jazz und des Jugendstils, sondern wäre auch prädestiniert als hessische Barockmusikstadt.
Ja, also die Bibliothek in Darmstadt hat unheimlich viel von Barockmusik, nicht nur Graupner, das ist natürlich Schwerpunkt Graupner, aber auch sehr viel Telemann, weil Telemann mit aus Frankfurt her mit Darmstadt sehr viel Verbindung hat und Graupner auch sehr viel Respekt für Telemann hat und sehr viele Werke abgeschrieben hat, die auch da alleine aufbewahrt sind und noch viele andere, zum Beispiel Fasch war da auch 1,5 Jahre als Schüler sozusagen von Graupner. Da gibt es auch sehr viel. Wir wissen alle, dass in den 44 die Darmstadter Bibliothek sehr viel verloren hat, fast 90%. Aber die 10%, die noch übrig ist, ist noch immer einer der größten Fundorte von Barockmusik. Also unheimlich wichtig, ja doch.
Wir werden auch darüber sprechen, wieso es kommt, dass Bachs Werk in Deutschland diese zentrale Stellung einnimmt und Werke anderer Barockkomponisten, die vielleicht viel fortschrittlicher waren, wie Sie gesagt haben, als Bach, diese Stellung nicht haben erringen können. Das hat ja nicht unbedingt etwas mit der Qualität der Musik zu tun, sondern auch mit zeitgebundenen
gesellschaftlichen Umständen.
Ja. Wenn Graupner 40 Jahre in Darmstadt gelebt hat, weiß man eigentlich, wie ein solcher Musiker von einem solchen Renommee in Darmstadt sein Auskommen hatte. Wie sah das Leben aus eines solchen Musikers?
Musik schreiben. Nur das Tag nach Tag. Also er war, am Ende seines Lebens war er blind und leer geschrieben, ganz verkrampft. Er war einer der besten Cembalo-Spieler, aber sagt selber in seiner Autobiografie, ich kann jetzt nicht gut mehr spielen, weil ich so viel Musik geschrieben habe. Mhm. Also was wir über sein Leben wissen, ist eigentlich alles und gar nichts. Über seine Person wissen wir eigentlich nichts. Wir haben auch kein Bildnis, wir wissen nicht, wie er aussieht oder was er gemacht hat, aber wir haben sehr viele Akten. Er fragt Papier und neues Papier und nochmal Papier. Und wir wissen, er hat Kinder bekommen, ist verheiratet und hat komponiert. Ständiger Auftrag. Und eigentlich haben wir jetzt ein sehr schönes Bild der, ja, wenn wir Matheson zitieren können, der vollkommene Kapellmeister. Der war ein Kapellmeister, hat in untergeordnet gelebt, fast anonym an einem Hof und hat jeden Tag seine Pflicht getan mit alles Beste, was er an Talente hat. Man könnte das sehr, könnte man sagen, das war wie ein Koch. Hat jeden Tag das Essen zubereitet, wie man das konnte, sehr geschmacksvoll. Das ist auch der Landgraf, das sehr gerne isst, aber jeden Tag ist vorbei und niemand redet darüber, weil das einfach so sein soll und so ist. Und so hat Graupner da 40 Jahre im Auftrag gearbeitet und jeden Sonntag gesagt, wer ist da, ist keiner Sänger krank, sind die Hörner nicht verpflichtet im Jagdschloss, ist denn da, wer spielt ja Oboe und vielleicht auch noch Blockflöte und so in dieser Umrahmung. Mhm. Komponiere ich was, der Text ist vorgegeben, die Umstände sind vor, die Bedingungen sind vorgegeben und ich mache daraus, wie ich das kann.
Mit anderen Worten, große Reichtümer hat er da nicht anhäufen können am Hof?
Vielleicht nicht, aber Graupner war der bestbezahlte Kapellmeister in Deutschland damals. Das ist eine schöne Geschichte. Er hat studiert in Leipzig. Wie Telemann, wie Fasch, wie Stölzl, wie viele andere, nur nicht wie Bach, der dort nicht studiert hat, an der Thomasschule. Und hat dann als sehr guter Schüler, ist er dann nach Hamburg gegangen, hat da sehr erfolgreich Opern geschrieben, neben Händel, neben Matheson, neben Kaiser. Ist dann eigentlich vom Landgrafen von Hessen-Darmstadt gefragt, nach Darmstadt zu kommen, um eine neue Oper da zu gestalten und neue Musik zu schreiben. Ist da geblieben, dann war das Geld irgendwann auf und ist er versetzt zur Kapelle, Schlosskapelle, geistliche Musik zu schreiben. Und an einem bestimmten Moment, 1723 war das, ist Kuhnau gestorben. Das war sein Lehrer damals.
In Leipzig.
Der große Kantor in Leipzig, Kuhnau gestorben. Dann war natürlich eine Reihe, wer soll ihm nachfolgen. Und da waren viele Kandidaten. Und der erste Kandidat, der wichtigste, der bekannteste, der beste aller Schüler damals war, Georg Philipp Telemann. Der hat gesagt, ja oder nein oder vielleicht oder warten wir noch ein bisschen und hat dann gesehen, dass in Hamburg vielleicht mehr zu verdienen war und ist dann in Hamburg geblieben als Hauptdirektor, als Direktor, musikalischer Direktor der Hauptkirchen. Schöne Stelle. Dann hat man Graupner eingeladen, weil das war einer der besten Schüler der vergangenen Zeit. Und Graupner hat gesagt, ja, ich möchte eigentlich, hat sich beworben, hat Musik geschrieben und ist auch angenommen. Ist ein Brief gegangen nach dem Landgraf von Darmstadt zu fragen, ihn zu entlassen. Und der Landgraf hat gesagt, der Graupner geht nicht. Einfach, der bleibt hier und hat sein Gehalt verdoppelt. So, der Graupner ist dann, könnte wir sagen, isoliert begraben in Darmstadt am Hof. Nur isoliert und privat Musik geschrieben für den Landgraf und seine Gäste und seine Familie und die Hofbeamte und so weiter. Aber war der bestbezahlte Kapellmeister damals. Aber weil die Musik so privat war, ist nichts herausgegeben, nichts außer dem Hof gegangen. Also diese Musik war einmal zum Aufführen am Hof, in der Kirche, Kapelle und dann weg damit.
Und die Leipziger haben sich dann für Johann Sebastian Bach entschieden, der nicht erste Wahl war,
wie Sie das richtig gesagt haben. Also war keine Qualitätsfrage, aber bestimmte Sachen sind da wichtig. Bach zum Beispiel hatte keine Universitätsstudien gemacht, als einer der wenigen Musiker. Ja. Hat eigentlich als Kapellmeister keinen großen Ruf, aber als Orgelspieler war er viel mehr bekannt und hatte keine politische Stütze. Und das war natürlich wie heute wie früher alles ein bisschen politisch auch geprägt. Also Bach war nichts Erster.
Dass er die Stelle bekommen hat, weil er auch hat unterrichten müssen dort an der Thomasschule, sogar Latein als Nichtstudent ein Problem. Er konnte das zwar, weil er selbst eine Ausbildung hatte an seiner Schule in Lüneburg, ja, wo er ja zum Schluss war.
Das war eine der großen Fragen, brauchen wir einen Kapellmeister oder einen Kantor und was soll er machen und so weiter. Und das war ziemlich kompliziert und da waren auch in der Thomasschule zwei Richtungen, die sich ein bisschen gestreitet haben, das ist ja normal.
Wir haben eingangs gesagt, Graupner hat eigentlich modernere Musik gemacht, also zeitgemäßere Musik als Johann Sebastian Bach, der sehr rückwärtsgewandt war. Das ist vielleicht das, was man heute auch so und in der Vergangenheit so an ihm geschätzt hat, in seinem Nachleben. Was Graupner zum Beispiel gemacht hat, ist, dass er moderne Instrumente eingesetzt hat. Ich komme auf das Chalumeau. Ja. Das ist die erste Musik, die wir hören wollen aus einer Suite in B-Dur von Graupner, die in Darmstadt entstanden ist. Die Noten liegen auch im Darmstädter Archiv. Und da hören wir eine Arie, eine Melodie, einen Mittelsatz aus dieser Suite. Und das Blasinstrument, was neben den Pizzicato-Streichern spielt, ist das Chalumeau. Und worum es sich dabei handelt, das erfahren wir dann in der nächsten Gesprächsrunde. Musik von Christoph Graupner aus einer Suite in B-Dur, aufbewahrt im Hessischen Staatsarchiv in Darmstadt. Das Besondere, das Blasinstrument, das Chalumeau. Florian Heyrick, heute am Doppelkopftisch. Was ist das für ein Instrument, Chalumeau?
Chalumeau wird gespielt manchmal durch Klarinettenspieler, Klarinettisten, weil das man könnte sagen, das ist ein Vorläufer der Klarinette. Aber die frühe barocke Klarinette und Chalumeau haben ein bisschen nebeneinander gegeben. So wie man sagen kann, Cembalo und Klavier, das hat ein bisschen Nachfolge, aber hat auch nebeneinander entstanden in einer gewissen Zeit. Also Chalumeau war eigentlich ein Renaissance-Instrument. Man hatte wie Blockflöte ein Sopran, Alttenor und Bass Chalumeau und ist dann im Laufe der 18. Jahrhundert verschwunden zugunsten der neuen Klarinette, der eine große Tessitur hat und mehr spielen könnte, ein großer Umfang.
Wir haben über Christoph Graupner gesprochen und Johann Sebastian Bach. Bei Bach kommt dieses Instrument nicht vor. Bei Graupner kommt es ziemlich häufig vor, dem Darmstädter Hofkapellmeister. Warum?
Ja, also in der Darmstädter Hofkapelle waren drei Fagottspieler und die haben alle zufällig auch Chalumeau gespielt. Also er hat die bekommen, die Spieler, in seine Kapelle und hat natürlich dafür Musik geschrieben. Das war einfach oder nicht so einfach für Komponisten damals. Man schreibt nie, ah, ich möchte mal etwas für Chalumeau. Wo ist ein Spieler? Ich kaufe ihm einen. So geht's nicht. Da waren Chalumeau-Spieler, die sollen spielen und bekommen Musik von Kapellmeister.
Christoph Graupner ist einer der Komponisten, die in diesem Jahr mit einem runden Jubiläum bedacht werden könnten. Ich sage das im Konjunktiv. Er ist 1760 gestorben. Zum 250. Male jetzt ist sein Todestag in Darmstadt. Es ist in Hessen eigentlich, soweit ich sehe, keine Initiative, keine größere Initiative in Gang, diesen Komponisten irgendwie zu ehren, der 40 Jahre lang, wie Sie gesagt haben, am Hof in Darmstadt doch maßgeblich war, dessen Hinterlassenschaft in der Universitäts- und Landesbibliothek in Darmstadt ruht. Sie selbst sind ein Flame, haben Sie gesagt, Sie kommen aus Flandern. Jetzt drängt sich die Frage auf, warum muss jemand aus Flandern kommen, um den Hessen zu zeigen, was für einen tollen Komponisten sie da eigentlich schlummern haben?
Ja, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, aber der Platz ist da. Also ich bin in das Loch hineingesprungen. Nein, meine Liebe zu Graupner ist schon ziemlich lange. Ich war ja, ich hatte einen früheren Beruf als Aufnahmeleiter in einem Aufnahmestudio, hatte ein eigenes Label, also habe CDs produziert. Und da ist ein junger Klarinett- und Chalumeau-Spieler zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte ein CD aufnehmen mit so interessanter Musik, Opernarien mit Chalumeau, weil es gibt auch ein bisschen Musik noch in Wien, in Hamburg und so weiter. Habe gesagt, ja, ich möchte eigentlich lieber einen Komponisten haben. haben. Und dann hat der zu mir gesagt, also einen Komponisten und Chalumeau, da gibt es eigentlich nur Graupner. Das ist der Wichtigste.
Das war jetzt ganz vom Markt her gedacht, wenn Sie sagen, ein Komponist, weil wenn man eine CD aufnimmt, wo viele Komponisten drauf sind, gibt es ein Problem.
Gibt es ein Problem, weil der Eigner vom Laden weiß nicht, wo das hinzustellen, bei welchem Komponist, also alphabetisch ist das schwer einzuordnen. Das ist ein Problem, das merkt man, wenn man CDs verkauft oder verteilt. So ein Komponisten ist viel angenehmer, ist viel leichter als zwei Komponisten, weil sonst müssen die zwei kaufen und dann zwei verschiedene Stellen. So ist das. Und das ist eigentlich ja ein Anlass für diese Geschichte. Also ich habe dann gesagt, Graupner, schön, das gibt's noch nicht, kennt das auch nicht und so weiter. Wir haben das dann aufgenommen, Suiten für drei Chalumeaus, Solo, ganz merkwürdig, ganz schön, ganz lieb, ganz süß. Auch noch Kammermusik und eine Ouvertüre mit Streicher und so weiter. Ich war ganz begeistert, schöne, tolle Musik. Warum spielt niemand das? Wie kommt das? Gibt's noch etwas? Und dann habe ich gehört, ja, es gibt sicher noch etwas, ungefähr 50.000 handgeschriebene Musikblätter gibt es noch da. Nicht herausgegeben, nicht aufgenommen. Und ja, das ist wie, ich fühle mich da wie ein Archäologe, der eine Pyramide öffnet und Tutankhamun sieht. So ein Fundort, so ein Reichtum. Und seitdem hat mir das nicht mehr losgelassen. Und ich habe angefangen zu spielen als Musiker, zu forschen als Wissenschaftler. Und ich mache jetzt meine Doktorarbeit über seine Musik und wie man das erschließen könnte. Und merkwürdigerweise ist das noch nicht gemacht und auch nicht in Darmstadt. Graupner ist natürlich bekannt bei Musikern, den Namen, aber die physische Barriere ist ja sehr schwer, weil alles ist noch in Handschrift, man soll das neu in Noten setzen, man soll Texte entziffern, also das ist ziemlich mühsam und man hat ein bisschen Angst für diese enorme Quantität.
Ja. Ich habe mich mal intensiv mit dem Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy beschäftigt, auch im Rahmen einer geplanten CD-Reihe, CD-Aufnahme. Und da war natürlich das Erste, was man fragt, ich schaue mal ins Werkverzeichnis und gucke, was es alles gibt von dem Mendelssohn. Und da musste man feststellen, das war ja ein Thema im letzten Jahr, in diesem Mendelssohn-Jahr, es gibt überhaupt kein Werkverzeichnis. Jetzt gibt es eins oder sogar zwei aus dem vergangenen Mendelssohn-Jahr, aber bis dahin gab es das gar nicht.
Das ist sehr wichtig, natürlich.
Wie also sieht Zugang. Wie sieht das Graupner-Werkverzeichnis aus?
Also der Friedrich Nowak, das war ein Musikwissenschaftler aus Darmstadt, glaube ich, hat am Anfang 20. Jahrhundert damals schon sehr viel Arbeit gemacht. Aber natürlich eine Arbeit 19. Jahrhundert gemäß, alles von Hand und geschrieben und so weiter. Also wir haben ein bisschen Zugang mit seinem Kantatenwerkverzeichnis und so weiter. Da war ein bisschen Aufmerksamkeit auf ihm, aber es ist wieder auf eine oder andere Art weggegangen. Und der Professor Dr. Bill, Oswald Bill, der ehemalige Direktor der Musikabteilung der Universität und Landesbibliothek, hat sehr viel Arbeit geleistet über Graupner, hat auch seine Instrumentalwerke jetzt in ein Buch heruntergebracht und ein Werkverzeichnis, Instrumentalwerke und arbeitet jahrelang schon und noch Jahren und Jahren an ein Werkverzeichnis für die Vogalwerke. Ich arbeite mit ihm zusammen und ich gehe eher auf die Schiene, das ist eine Generationssache wahrscheinlich, ich gehe auf die Schiene von Internet und habe jetzt bis jetzt einen vorläufigen Online-Digitalkatalog von seinen Werkverzeichnissen dargestellt. Also das heißt, Musiker haben jetzt einen Einblick, was hat er geschrieben, was ist schon aufgenommen, was gibt es für mein Instrument, wie viel Auswahl habe ich, wo kann ich das bekommen und so weiter.
Die Internetseite heißt graupner2010.de.org. .org natürlich, weil Graupner und die Musikwelt sind dann heute schon eine internationale Sache, wenn schon ein Flamme nach Hessen kommt, um sich das anzuschauen. Das ist das Erste, der erste Schritt. Aber man hat doch dann vor 50.000 Blättern, die man im Grunde transkribieren muss, wenn auch nicht von Hand, wie der Graupner, um sich dann als Musiker nicht mehr wohlzufühlen, weil man so viel geschrieben hat. Heute hat man das bequeme Mittel des Computers, Notensatzprogramme, da geht es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber 50.000 Seiten, das ist doch eine Lebensaufgabe.
Mehr als ein Leben. Also ich kann mich nicht als Graupner jetzt Tag und Nacht Musik schreiben, das geht nicht. Ich habe auch noch andere Aufgaben, unterrichten und andere Musik und so. Das ist mehr als eine Lebensaufgabe. Also ich mache, was ich kann in diesem Jahr, 250. Todesjahr. Ich habe ungefähr 20 Konzerte mit Kantatenwerken und ich glaube, ich werde am Ende von 2010 ungefähr 30 Kantaten wieder neu aufgeführt haben und im Notensatz und so weiter. Und ich werde das alles verfügbar stellen im Netz. Aber das ist natürlich nur ein Buchstück. Also das ist ein Ansatz.
Wenn Sie das im Netz zur Verfügung stellen, heißt es, dass es keinen Verlag gibt, der das sorgfältig herstellt und auch ein bisschen Geld verdienen will daran?
Ja, nein, ich möchte eigentlich nicht in dieser Art denken über Musik. Ich bin ein Open-Content- und Open-Source-Fanat und ich denke, wenn wir so etwas machen, ich mache das ja auch in Auftrag meiner Hochschule, von Öffentlichkeit bezahlt und ich möchte das auch die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, weil, ja, Sie wissen auch, wie das geht mit CDs und Ausgaben, das kostet Geld, manche kaufen das nicht oder kopieren das oder was dann auch. Also Open ist für mich eigentlich ein Zauberwort da. Mhm. Nicht jeden ist damit einverstanden, ich kann das auch nachvollziehen, aber ich mache das so und ich möchte das gerne, dass jeden da Zugang hat. Und die Bibliothek in Darmstadt hat jetzt auch angefangen, die Handschriften zu erschließen, digital. Also kann man das herunterladen oder mindestens doch anschauen.
Das ist eine ganz neue Art, mit Musik umzugehen, was vielleicht bei der Barockmusik einfach ist, weil es keine Komponistenrechte mehr gibt, aber man braucht trotzdem Leute, die dann diesen Weg konsequent gehen. Es gibt ja andere Ausgaben, die man eben nicht im Internet bekommt, wo man viel Geld für bezahlen muss, wie Sie richtig sagen, was durchaus ein Hinderungsgrund ist für Musiker, sich dann damit zu beschäftigen. Denn dann kauft man sich eine Partitur, man guckt die sich an und sagt, nee, so gut ist das Stück nicht, mache ich nicht.
Ja, das ist schwer. Und Leute oder ein Verlag möchte Geld verdienen damit, aber man weiß auch, mit einer Graupner Kantate verdient man kein Geld. Vielleicht mit einem Chorbuch oder einem Choralbuch, das 1000 oder 100 Mal verkauft wird, also so etwas, dass man verdient nichts damit, das ist Investierung. Also das ist Prestige eigentlich mehr. Und ich denke, man soll auch Bibliotheken sollen sich mal wieder herausfinden und sagen, warum sind wir hier? Nicht um auf diese Werken sitzen zu bleiben und zu sagen, das gehört uns und sie sollen fragen und bezahlen und sehr lange warten und alles. Nein, Bibliotheken sollen sagen, wir haben alles und unsere Aufgabe ist, das zu vermitteln. Und ich glaube, das hat man in Darmstadt sehr gut verstanden.
Florian Heyrick, der Open-Source-Fanatiker. Wir wollen jetzt ein Stück noch aus einer Kantate von Graupner hören. Eingangssatz aus der Kantate »Suchet den Herrn«.
Das war ein Konzert, habe ich schon in 97 mit Musik Antiqua Köln. Das war ganz neu. Ich weiß noch, der Reinhard Göber hat gesagt, »Graupner, ist das wirklich gut? Sollen wir das spielen?« Habe ich gesagt, ich glaube schon, dass das sich lohnt.
So klingt Kantatenmusik von Christoph Graupner, dem Komponisten, der am 10. Mai 1760, vor 250 Jahren, also nach über 40-jähriger Tätigkeit, am Hof in Darmstadt gestorben ist und dessen Hinterlassenschaft weitgehend in der Universitäts- und Landesbibliothek ist. 50.000 Seiten.
Ungefähr. Ich habe die nicht gezählt. Noch nicht.
Eine Aufnahme immerhin mit einem der großen Musiker der Altmusikszene in Deutschland, Reinhard Göbel, dem Ensemble Musica Antiqua und dem Solistenensemble Extempore, das der heutige Doppelkopfgast Florian Heyrick gegründet hat und bis heute leitet. Wir haben viel über Barockmusik gesprochen und eine Frage möchte ich noch erörtern in diesem Zusammenhang, bevor wir dann auf Ihre anderen musikalischen Tätigkeiten kommen. Wir haben eingangs gesprochen über Graupner und Bach.
Ja.
Also Graupner, der Kandidat des Leipziger Rates, der zweite nach Telemann. Sie wollten ihn haben, er hat die Freigabe nicht bekommen.
Nee.
Dann hat man nach einem Wettbewerb dann doch sich für Johann Sebastian Bach entschieden, obwohl er für die damalige Zeit einige Handicaps hatte, nicht studiert. Er hatte einen anderen Lebenslauf, eigentlich nicht prädestiniert für dieses Amt. Das hat er auch gemerkt.
Ja, ja. Hat er auch so vermittelt.
1750 gestorben. So, dann beginnt das Nachleben.
Ja.
Von Graupner ist nach 1760 eigentlich keine Rede mehr. Von Johann Sebastian Bach sehr wohl. Die Pianisten, die Tasteninstrumentenspieler, lernen an seinem wohltemperierten Klavier. Die Komponisten lernen an den Choralsätzen.
Ja.
Und dann beginnt die große Bach-Renaissance. Und Bach steht seit 1800, kann man sagen, spätestens seit 1829, Wiederaufführung der Matthäus-Passion, eigentlich im Mittelpunkt des, und ich übertreibe jetzt nicht, des abendländischen Musikgeschehens.
Absolut.
Es gibt keinen Komponisten, der sich nicht auf Bach beruft. Und es gibt genauso wenig einen Komponisten, der den Namen Graupner kennt. Ich übertreibe das.
Nein,
aber so ist es. Warum ist das so?
Das sind die Verhältnisse. Ja, also das gibt wahrscheinlich sehr viele Gründe. Natürlich seine Musik ist da von Bach, die von unheimlicher Qualität ist und außerhalb alles. Es ist eine Ausnahme für sich schon. Das ist klar. Dass es nicht ganz zeitgemäß war, haben wir auch erfahren, dass Komponisten wie Telemann und Graupner einen sehr guten Ruf hatten und sehr geliebt waren für eine andere Art Musik. Das hängt zusammen mit natürlich einer anderen Gesellschaft, so eine neue bürgerliche Gesellschaft und Hausmusik und alles, was damit zu machen hat. Graupner hat keine Hausmusik geschrieben, war noch in Ancien Regime, war noch da beim Hof, aber das war privat und da war der Geschmack natürlich vom Landgrafen sehr, sehr richtunggebend und maßgebend. Keine andere. Mhm. Wenn ihr Musik komponiert und der Landgraf sagt, ich mag es nicht, ist es Schluss. So einfach ist das. Also da ist Talent, Kompositionsvermögen, sollte ich mal sagen, also Inspiration und Auftrag verbunden. Das war bei Bach natürlich auch, aber wir kennen auch alle Schwierigkeiten, die damit verbunden waren. Und dann sehen wir natürlich, dass in Leipzig ein Institut da ist, die Thomasschule mit Kapellmeister und Kantoren, die da immer wieder einander nachgefolgt haben und wieder Musik von vorn gespielt haben und so weiter. Da ist eine bestimmte Tradition, die geblieben ist, auch im 18. und Anfang 19. Jahrhundert, wie Mendelssohn da gegangen ist und so weiter. Das ist eigentlich fast eine Linie. In Darmstadt kennt man diese Linie nicht. Diese Hofkapelle war sehr stark, wie ein bisschen in Mannheim auch, eine bestimmte Zeit war alles sehr wichtig und dann auf einmal nicht mehr, weil eine bestimmte Tradition nicht fortgesetzt wird. Mhm. Hofkapelle war in Darmstadt im zweiten Hälfte 18. Jahrhundert nicht mehr wichtig, kein Geld mehr, kein Landgrafen, der interessiert ist in Musik und sich damit profilieren möchte. Und das war für Ernst Ludwig am Anfang 18. Jahrhundert und Graupner war das wichtig. Musik, Oper soll alles da sein, als Teil seines Reichtums, seines Prachts. Dann nachher war das viel weniger wichtig. Und natürlich auch sehr durchschlaggebend war der Faktus, dass Graupner gesagt hat, wenn ich sterbe, soll alle meine Musik verbrannt werden. Das war damals eine Gewohnheit. Der Kapellmeister stirbt, Musik wird verbrannt, kommt ein neuer, schreibt neue Musik, alles wieder. Konsumiert, aufgeführt, weg damit. Nicht aufbewahren für Vergangenheit. Das war nicht so gemeint, das war überhaupt kein Thema.
Ja.
Papier kann man wieder rezyklieren oder kann man wieder benutzen oder verbrennen.
So wie bei Joseph Haydn, so kennt man das ja auch.
Ja, ja.
Geht ja die mehr.
Das ist nützlich für einen Tag, diese Musik, ja. Nur zum Konsumieren, ja. Und dann weg.
So, und wo kommen jetzt diese 50.000 Blätter her in der Bibliothek?
Weil seine Witwe gesagt hat, das wäre doch schade, so viel schöne Musik. Und sie hat versucht, nicht getragen durch eine Renteversicherung oder was dann auch, hat sie versucht, diese Musik wieder zum Landgrafen zu verkaufen. Hat gesagt, schau mal, Kisten und Kisten Musik, das ist doch schön, wollen Sie das nicht kaufen? Und der Landgraf hat ziemlich zu Recht gesagt, warte mal, habe ich das nicht schon mal bezahlt, alles, mein ganzes Leben? Und das ist vor Gericht gekommen. Und man hat, auch früher war es ein bisschen so, man hat 60 Jahre darüber nachgedacht. Wer hat jetzt recht? Soll man das verbrennen, wie der Landgraf gesagt hat, das ist meine Musik, ich verbrenne das? Oder die Nachfolger, die Erben von Graupner gesagt, das gehört uns und wir möchten noch etwas verdienen damit. Und nach 60 Jahren hat man sich ausgesprochen im Gericht in Darmstadt und gesagt, ja, man darf es nicht verbrennen, das ist eigentlich ein geistlicher Eigentumsrecht, das da ist. Und dann hatte niemand noch Interesse für diese Musik. Und man hat es einfach in Kisten im Dachboden dargesetzt und in der Bibliothek aufbewahrt.
Das war vielleicht auch, weil natürlich das Eigentum der Fürsten aus dem 18. Jahrhundert mittlerweile so ein bisschen auch als Eigentum der Öffentlichkeit dargestellt wurde, weil die Fürsten ja auch von öffentlichen Geldern gelebt haben, sie verwaltet haben, sie eingezogen haben und das als ihr Eigentum betrachteten. 1820, da war die Revolution vorbei, da hat man gesagt, das gehört dem Volk.
Ja. Ganz anders und da war die großherzögliche Bibliothek und man hat gesagt, das soll man hier aufbewahren. Das war dann auf einmal relativ selbstverständlich, aber was soll man damit, diese Musik? Niemand hat noch verstanden, was das ist. Was 1418 Kantaten, das spielt keine Rolle mehr, das macht keinen Sinn. Und das ist einfach, das war in große Haufen da zusammengebunden. So hat Herr Bill das in den 60er Jahren noch gefunden, die Bibliothek. War einfach zusammengebunden in große Haufen.
Sie haben das Stichwort Mannheim genannt, damals der Kurfürst Karl Theodor, den man aus der Mozart-Biografie auch kennt, das berühmte Mannheimer Orchester, 1780, das berühmteste und beste und modernste Orchester, Hoforchester in Europa. Mhm. Dann wurde der Kurfürst wegen einer Erbfolge nach München abberufen und was passierte, 1783 war das, glaube ich, passierte, dieses Orchester löste sich einfach auf.
Und ja, hat er mitgenommen nach München?
Zum Teil ging auch nach Paris. Jedenfalls war diese Mannheimer Schule sozusagen nur von kurzer Dauer. Jetzt kommt der harte Schnitt in unserem Gespräch in die Gegenwart. Sie haben ein Ensemble Extempore, das hören wir auch gleich wieder, mit Musik von Claudio Monteverdi. Sind die Verhältnisse heute nicht ähnlich? Es gibt auf der einen Seite festangestellte Musiker mit Pensionsgarantie und festen Dienstplänen und auf der anderen Seite mehr und mehr, vor allem im Bereich der Altmusik, ein Ensemble wie das Ihre, eine Art Karteikasten von Leuten, Adressen, die werden angeschrieben, zusammengerufen, um bestimmte Projekte zu realisieren. Und wenn nicht der Komponist gestorben ist, der ist schon gestorben, aber wenn die Projekte zu Ende sind, dann gehen die wieder auseinander.
Ja. Das ist die sogenannte freie Szene. Das gibt's auch natürlich. Und ich habe das noch gerade miterlebt in meinen jungen Jahren. Das war vor 40 Jahren ungefähr. Ich bin ja im Chorleben aufgewachsen. Meine Eltern waren also Laiensänger, haben 3-4 Chöre gesungen und sind aufgewachsen mit Musik von Bach natürlich und Schütz. Wir waren alle sehr, auch in Flandern damals, sehr deutsch gerichtet. Die neue deutsche Chorbewegung, ich kenne auch Gottfried Wolters und Wilhelm Ehmann, das waren die großen Dirigenten damals und wir haben das alles miterlebt, diese große Tradition. Und da ist auch die alte Musik ein bisschen entstanden, diese Aufmerksamkeit für Schütz und seine Nachfolge und so weiter. Und ja, ich sang ja auch in den Chor und dann haben wir gesehen, dass auf einmal in unserer Stadt ein Philipp Herrewege zum Beispiel, als einer der viele, der jetzt in der Barockszene aktiv sind, als einer der führenden und einer der ersten, gesagt hat, ich stelle mich einen guten Chor zusammen und ich möchte damit mal richtig alte Musik machen. Und er hat zusammen damals mit Don Koopman eine Johannespassion gemacht mit nur 16 oder 20 Sänger, alle ausgewählt aus den verschiedenen Genter Chöre. Also das war ein Skandal. Das macht man doch nicht. Und danach ist noch gekommen, dass man Chorsänger bezahlt. Bezahlen was? Um einen Chor zu singen. Man soll bezahlen, damit zu singen und nicht bezahlt werden. Also diese ganze Umbruch habe ich gerade noch mitgemacht. Und das ist natürlich sehr lehrsam, weil man sieht, dass die Verhältnisse dann doch, ja, was heutzutage ganz normal ist, war damals etwas ganz Neues. Ich möchte das nicht bewerten. Das ist eine gewisse Dynamik und das soll einfach so sein. Ich habe auch angefangen ohne Geld, viele schöne Sachen gemacht, einfach aus Laien, einfach weil man mit Musik beschäftigt ist. Heutzutage muss alles Unterstützung bekommen von Sponsoren oder von öffentlicher Hand. Und wenn das nicht so ist, ist man sofort ein Laie von geringer Qualität. Mhm. Und ich glaube, für alles sind Vor- und Nachteile, aber dass es sich stark geändert hat in den vorbei Jahrzehnten, ist natürlich wahr.
Und wir verdanken dieser Szene natürlich die Wiedererweckung und Wiederentdeckung vieler, vieler älterer Musik, nicht nur älterer, aber vor allem älterer Musik, auf professionellem Niveau, so wie es vielleicht zu Lebzeiten der Komponisten, wo man auch professionelle Musiker und keine Laienchöre beschäftigte, geklungen hat. Hören wir einen Ausschnitt aus der Sammlung Selva Morale e Spirituale. Das ist eine Sammlung von geistlichen und weltlichen Stücken, Motetten, Messeteilen, was auch immer.
Alles geistliche Musik.
Von Claudio Monteverdi mit dem Ensemble Extempore unter ihrer Leitung Florian Heierig. Musik von Claudio Monteverdi aus der Sammlung Selva Morale e Spirituale. Eine Konzertaufnahme mit dem Ensemble Extempore von 2001, dem Alte Musikfestival in Utrecht. Florian Heierig leitet dieses Ensemble. Er ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir haben viel über Graupner geredet, über Bach, über die Art und Weise, wie diese Musik in unsere Zeit gekommen ist, woher diese Wertigkeiten kommen. Dann haben Sie gesprochen über Ihre belgische Herkunft, die sehr stark von Deutschland aus, was das Chorische angeht, geprägt war. Deshalb, weil es eine belgische Musiktradition so nicht gibt. Kann man das so sagen?
Ja, Belgien gibt es eigentlich sowieso gar nicht. Das ist ein virtuelles Land, könnte man sagen. Belgien hat ja zwei Teile, Wallonien und Flandern, und da gibt es schon sehr viele Unterschiede. Wir hängen zusammen politisch, aber sonst gehören wir eigentlich andere Kulturgemeinschaften. Also ich komme aus Flandern und da war natürlich diese Bewegung, wir haben eine ziemlich schlimme Geschichte in Flandern. Also sehr viel Besetzung. Wir waren mal Spanien, wir waren mal Frankreich, wir waren mal Österreich. War eine schöne Zeit mit Österreich, weil da war Karl von Lothringen, war in Brüssel. Und da hatten wir einen gewissen Aufbruch von Musik und ein Hof in Brüssel, das sich mit Musik beschäftigt hat. Und da reden wir im 18. Jahrhundert der Generation der Brüsseler Kapellmeister. Und dann müssen wir warten bis ziemlich weit im 19. Jahrhundert, wenn Belgien schon mal da war. Und dann sehen wir, dass ein bisschen Oper und belgische Komponisten. Aber ich glaube nicht, das ist in Deutschland irgend oder in ein anderes Land wichtig. Das ist nur für uns aus eigener Geschichte wichtig. Also wir haben eine etwas schmale Kulturgeschichte, also untergeordnet an große Länder. Und darum glaube ich natürlich, dass alles, was Musik ist, auch im 19. Jahrhundert, haben die Komponisten bei uns, haben studiert bei Brahms, sind nach Wien gegangen, sind nach Leipzig gegangen, haben bei Grieg studiert und bei Klavierspieler, alles. Das war alles Richtung Deutschland und teilweise auch Richtung Paris natürlich. Das waren unsere großen Beispiele. Darum haben wir so eine gemischte Tradition, germanisch-romanisch. Ist vielleicht interessant, bringt auch eine gewisse Dynamik. Ich glaube, Flandern ist am Moment sehr aktiv auf der Musikbühne. Wir haben sehr viele wichtige Musiker, bekannte Musiker, gute Musiker für so ein kleines Land. Also im Verhältnis mit geografischen Gegebenheiten ist das viel. Hat auch ein bisschen eine Schwierigkeit. Wir sind mit vielen auf eine kleine Stelle, kleinen Platz und wir müssen uns ein bisschen profilieren. Ja. Und vielleicht ist da dieser frühe Aufbruch zur alte Musik gekommen, weil man sagt, ja, wir möchten doch unsere Persönlichkeit da irgendwo zeigen und wir müssen etwas ausgraben, wir müssen etwas erfinden. Was gibt's noch? Alte Musik, französische Musik hat noch niemand gemacht, Barockmusik hat noch niemand gemacht. Die ja. große Tradition der flämische Polyphonisten hat auch noch wenig gemacht und das ist alles natürlich da geschehen, zusammen mit Holland und Flandern war doch, glaube ich, die Wiege, war da der alte Musik.
Charakteristisch für Flandern sind die vielen hohen Türme in diesem Land, wo dann auch viele Glockenspiele hängen, die weit abkünden als Zeitzeichen, aber die auch
Musik Städte sind da. Ja.
Tut sich deshalb die Musikszene, das ist meine persönliche Beobachtung, von der ich nicht weiß, ob sie richtig ist, aber tut man sich deshalb schwerer mit neuer Musik oder ist die neue Musik Musik des 20. Jahrhunderts, um das mal ein bisschen auszuweiten? Also wie heißt der flämische Hindemith, wie heißt der flämische Stravinsky? Gibt es solche Leute oder hat man sich da auch mehr an internationale Bestrebungen angehängt? Oder gibt es eine interne Szene, die wir hier gar nicht kennen?
Ich glaube eher das Letzte. Und teilweise auch die andere Sache natürlich. Wir sind ein kleines Land, das ist immer so. Also wir haben nicht und Stockhausen und Boulez und so, das wäre ein unheimlicher Zufall. Aber wir haben Leute, die gleiche Qualität haben, aber die natürlich vom flämischen Kultur aus, von flämischer Sprache aus auch manchmal es nicht so leicht haben, sich international durchzusetzen. Was ich sehe jetzt, ich habe ja eine schöne Stelle an die Genter Musikhochschule und was ich sehe bei Kollegen und in anderen Musikhochschulen, ist qualitativ ebenso wertig als überall. Wir sind auch da, aber wir haben es ein bisschen schwer, als kleines Land uns durchzusetzen. Und wenn ich sehe, was zum Beispiel hier am Rundfunk, wir haben so viele verschiedene Rundfunke hier in Deutschland und es gibt so viel deutsche Musik und so viel deutsche Musik, eben Leute, die sich für Geschichte interessieren, wissen noch nicht, wann ist Belgien entstanden und was gibt's da und ist da ein König oder ein Präsident oder was dann auch. Wir sind so klein und das ist schwer. Und ich glaube, wenn man sagt, gibt es so jemand wie Stravinsky in Belgien? Ich sage, ja, aber wir kennen ihn nicht, wir müssen ihn ausgraben und wir müssen uns durchsetzen. Und etwas Unbekanntes durchzusetzen kostet Geld, muss eine gewisse Aufmerksamkeit haben und so weiter. Das ist nicht zufällig, dass ich mit Graupner mich beschäftige und nicht mit einem belgischen Komponisten, weil das fast unmöglich wäre. Mit Graupner geht es hier leichter.
Das wäre ja eine ganz interessante Parallele, weil Sie Komponistennamen genannt haben wie Boulez zum Beispiel oder Nono, so Leute, die halt in Darmstadt auch groß geworden sind. Das darf man nicht vergessen. Genau in dieser Stadt, wo Sie heute über den Graupner-Blättern sich beugen und diese ganzen Kantaten und alles andere entdecken. Wäre es nicht eine Möglichkeit oder eine Pflicht sozusagen eines Landes wie Belgien oder seiner Region Flandern, sich kulturell stärker in diese Richtung darzustellen? Oder ist man nur Tourist oder interessiert an das Ganze?
Ja, wir haben eine eher rezeptive als produktive Tradition. Das heißt auch vom Tourismus her, alle dürfen kommen, aber da bleibt es ein bisschen dabei. Ich glaube, Flandern hat viele Probleme jetzt, wie überall in der Welt. Wir müssen uns wirtschaftlich durchsetzen, wir müssen uns finanziell durchsetzen. Als kleines Bruchstück in Europa ist das sowieso kulturell nicht einfach, das alles seinen Wert zu bekommen lassen. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, wir sollen da viel mehr investieren. Aber da bleibt natürlich auch, in was sollen wir investieren? Zeitgenössische liegt nicht so leicht beim Publikum. Das ist schwer. Hat nur ein kleines Publikum eigentlich, ein beschränktes Publikum. Romantik, ja, das sind Brahms und Schumann und Bruckner und ich weiß nicht was, alles sind so groß, dass wir ja nur sehr bescheiden sind. Wir haben ein Rieland, wir haben ein Tinel, aber was sagt das? Das ist fast Epigonenmusik. Und dann im Barock ist dann wieder diese deutsche Dominanz und diese französische Barockmusikdominanz war so groß, wir hatten da damals nichts zu sagen. Die Italiener waren bei uns in Brüssel und nicht die Belgier. Und das ist doch schwer. Also Qualität mit Fragezeichen, haben wir genug zu bieten? Und dann, wenn wir genug zu bieten haben, wie machen wir das als kleines Land, uns da durchzusetzen? Das ist fast unmöglich. Aber eine Pflicht ist das sicher und es sind auch Initiative da. Aber Sie wissen auch, wenn ich hier in HR komme und vorstelle, ich bin ein Barockmusiker und ich bringe ein flämisches Programm, das ist nicht leicht. Aber wenn ich sage, ich bin mit Graupner beschäftigt und ich möchte etwas darüber erzählen, das geht viel leichter. Leider. Oder zum Glück, ich weiß nicht.
Florian Heierig, Musiker, Musikwissenschaftler und Aufnahmeleiter und Archäologe in Sachen Dozent, Christoph Graupner. Sie waren auch ein paar Jahre Orchesterdirigent beim Kurpfälzischen Kammerorchester in Mannheim. Das wollen wir nur so erwähnen. So stehen Sie im Musikgeschäft und im Musikleben. Wir hören ein bisschen Schumann von Ihrem Ensemble Extempore gesungen. Beim Abschied zu singen, das passt an die Stelle in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute am Tisch mit Florian Heierig, Gastgeber war Andreas Bomba. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.